Ja, ihr Lieben, es geht weiter mit dem Thema Gebet. Und das Gebet hat mehrere Aspekte. Und ich möchte heute Nachmittag mit euch über einen Aspekt nachdenken, von dem ich überzeugt bin, dass dieser Aspekt eine weit größere Bedeutung hat, als wir auch nur im Ansatz verstehen können. Und ich auch überzeugt davon bin, dass das der Grund ist, für viele, die heute hier sitzen. Worüber möchte ich mit euch nachdenken? Welchen Teilaspekt des Gebetes? Ich habe es schon gehört. Erfahrungen, Erhörung? Fürbitte. Dankeschön. Fürbitte. Ich bin überzeugt davon, dass die meisten von uns heute nur deswegen hier sitzen und zum Volk Gottes gehören dürfen, weil für sie Fürbitte getan wurde. Okay, danke schön. Fürbitte ist ein Bereich, der weitgehend unterschätzt wird. Und wir wollen heute mal ein bisschen in diese Thematik der Fürbitte eintauchen. Und dazu vielleicht meine Frage am Anfang. Wir haben ja jetzt gerade ein wunderschönes Lied gesungen. Wir sind voll Hoffnung auf den Tag des Herrn. Und ich stelle diese Frage ganz bewusst und ganz ernst. Glauben wir noch, dass Jesus bald kommt? Ihr Lieben, zur Zeit von Ellen White, damals gab es immer diese Camp-Meetings, die gibt es übrigens bis heute in den USA noch, die Camp-Meetings, wird jährlich gemacht. Das ist ein Riesenaufwand, aber es ist ein Segen immens. Zur Zeit von Ellen White hatte sie mal ein Erlebnis bei so einem Camp-Meeting und hat danach geschrieben, sie war todtraurig. Wisst ihr warum? Weil es Prediger gab, die haben gegen die Naherwartung Jesu Christi gepredigt. Ganz frei nach dem Motto, mein Herr kommt noch lange nicht. Wenn mein Herr noch lange nicht kommt, dann kann ich ja auf den Putz hauen. Und wenn ich weiß, er kommt in 50 Jahren, ja, noch Zeit, mich zu bekehren, ne? Dann kann ich auch erstmal mein Leben richtig genießen. Ihr Lieben, ich glaube, wir verstehen die Tragweite der Naherwartung nicht. Wir verstehen auch nicht, dass wir in der Verlängerung sind, dass die offizielle Spielzeit beendet wurde. Habt ihr das gewusst? Um 1890, 1895 herum, ganz grob, wollte Jesus wiederkommen. Woher wissen wir das? Ellen White hat das 1903 in einer Vision gezeigt bekommen. Jesus wollte wiederkommen. Aber sein Volk hat sich abgewandt von ihm. Und deswegen ging die Reise in der Wüste weiter. Und die Reise zieht sich bis heute hin. Wir befinden uns immer noch in der Wüste. Wir sind noch nicht in Kanaan. Wir sind noch in der Wüste. Aber ihr Lieben, es liegt maßgeblich an uns, wann wir nach Kanaan hineinziehen oder nicht. Jesus ist schon lange bereit. Und die Gnade, die er uns gewährt, gewährt er uns deswegen, weil er uns liebt und möchte nicht, dass auch nur eine Seele verloren geht. Und wenn er diesen Planeten so anschaut in seinem Zustand und würde jetzt die Geschichte der Erlösung plötzlich abschließen, ihr Lieben, ich glaube, viele Menschen würden verloren gehen. Das heißt, es gibt noch eine letzte Zeit der Gnade, wo Gott noch einmal richtig wachrüttelt, richtig aufrüttelt. Und er rüttelt auch durch Gerichte auf. Und die Gerichte werden über diese Erde kommen und sie haben schon begonnen. Was ist das größte Anliegen Jesu? Das größte Anliegen Gottes? Genau, Lukas 19, Vers 10. Lukas 19, Vers 10. Da geht es gerade um die Geschichte mit dem Zachäus. Und da sagt Jesus am Schluss: Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Auf den Punkt gebracht, in einem Satz. Dazu bin ich gekommen, sagt Jesus, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und den Weg dafür hat er geebnet, auf Golgatha. Die Frage ist, folgen wir ihm oder nicht? Was ist aber jetzt wichtig in dieser Endzeit? Was müssen wir jetzt mehr tun denn je? Wenn du weißt, dass du, sagen wir, du machst deine Fahrschulprüfung Wann bereitest du dich vor auf die Prüfung? Ja, mit dem. Genau. Wann bereite ich mich auf eine Prüfung vor? Ja, rechtzeitig. Ich gehe doch nicht in die Fahrprüfung. Wenn ich morgens um 10 Uhr zur Prüfung muss, dann fange ich nicht um 9 an zu lernen. Eine Stunde vorher, das macht keiner. Ich bereite mich vor, Tage, Wochen, vielleicht Monate, damit ich das bestehe. Wie bereiten wir uns auf die Wiederkunft Jesu vor? Ich habe schon oft gehört, dass Menschen sagen, Adventisten sagen, auch es ist doch noch alles ruhig, es ist, die Normalität kehrt wieder zurück, ach dies, ach jenes, ihr Lieben. Das ist ein Trugschluss. Es geht los, die Wehen haben begonnen. Wann wachen wir auf und fangen an, mit offenen Augen die Geschehnisse zu beobachten und zu sagen, Herr, jetzt ist es höchste Eisenbahn, dass wir uns vorbereiten. Wie bereiten wir uns vor? Es gibt zwei Ebenen zum Thema Vorbereitung. Einmal, das ist unabdingbar, ohne das geht gar nichts, die persönliche Vorbereitung. Ich muss mich persönlich vorbereiten auf die Wiederkunft Jesu. Das ist der Grundstein, ohne das geht's nicht. Aber, und heute möchte ich auf eine zweite Ebene etwas näher eingehen. Was ist denn eigentlich unser Auftrag nach Matthäus 28? Die anderen Menschen vorzubereiten für das Reich Gottes. Das ist der heilige Auftrag, den wir von Gott haben. Wie aber bereiten wir andere Menschen auf die Wiederkunft Jesu vor? Auf das Reich Gottes. Und dafür müssen wir um die Rettung von Seelen in den Kampf ziehen. Und wie ich heute Vormittag schon erwähnt hatte, ein Christ kämpft auf den Knien. Wir brauchen keine Pistolen und Gewehre. Wir brauchen zwei Knie und zwei Hände, die sich falten. Und der Sieg ist uns gewiss, weil wir in der Kraft Gottes vorangehen. Und jetzt gibt es in Offenbarung 14, was wir heute Morgen auch kurz angeschnitten hatten, ein wichtiges Charaktermerkmal, wie das Volk Gottes am Ende der Zeit ausgezeichnet wird, wo Jesus sagt, so ist das Volk Gottes. Hier sind die da, halten die Gebote Gottes, den Glauben Jesu und Geduld. Die Geduld, genau. Und ich möchte auf einen Aspekt jetzt ein bisschen genauer eingehen, den ich heute Morgen schon erwähnt hatte. Aber ich konnte es nur anschneiden. Weil dieser Aspekt der Geduld ist viel wichtiger, als wir es manchmal zu verstehen vermögen. Und zwar möchte ich mal ein einfaches Beispiel geben. Thema Fürbitte. Ich glaube, dass wir alle Erfahrung mit diesem Thema haben, dass wir alle schon für andere Menschen gebetet haben. Wer hat schon mal eine ähnliche oder folgende Erfahrung erlebt in seinem Leben? Du fängst an, du siehst, da ist ein Mensch, der dir am Herzen liegt, aber er wandelt nicht mit Gott. Er befindet sich in der Finsternis. Und du fängst an, für diesen Menschen zu beten. Okay, haben wir alle schon erlebt, ne? Sollten wir zumindest. Als treue Nachfolger Jesu ist das ein essentieller Bestandteil unseres Gebetslebens, die Fürbitte für andere. Du fängst jetzt an, für diesen Menschen zu beten. Und jetzt passiert Folgendes. Anstatt, dass dieser Mensch sich bekehrt, wird es immer schlimmer mit ihm. Schon mal erlebt sowas? Du fängst an, für jemanden zu beten. Jemand, der vielleicht in einem Problem steckt, mit Tabak, Drogen, Alkohol, was auch immer. Es gibt tausend Probleme auf dieser Welt. Der steckt in einem Problem gefangen. Du fängst an zu beten und du merkst, es wird ja immer schlimmer. Interessant. Und was passiert dann? Wisst ihr, was dann passiert? Wenn wir Wochen oder Monate lang im Gebet gekämpft haben und sehen, dass es nicht besser, sondern nur noch schlechter wird, dann verlieren wir die Kraft. Wir werden entmutigt. Wir sehen keine Ergebnisse. Wir denken, dass Gott nicht da ist, nicht hört, dass irgendwas nicht stimmt. Und dann passiert die größte Katastrophe im Leben, bewusst oder unbewusst. Wir hören auf zu beten. Und jetzt an dieser Stelle, vielleicht werdet ihr diesen Satz heute noch 5-mal hören, aber der muss sich gut einprägen. Das größte Verbrechen eines Christen ist, wenn er aufhört zu beten. Dann haben wir das Schlimmste getan, was man tun kann. Und du hörst einfach auf zu beten, weil du merkst, siehst, es geschieht nichts. Und jetzt müssen wir eine Tür öffnen, die wir vielleicht bis jetzt noch nicht geöffnet haben. Wir betrachten die Dinge aus unserem Blickwinkel heraus, menschlich. Da ist jemand, der braucht Hilfe, ich bete, es geht mir immer noch schlechter, macht keinen Sinn, ich höre irgendwann mal auf zu beten. Fall erledigt, abgehakt. Haben wir uns schon mal die Mühe gemacht, das Ganze im Lichte des großen Kampfes zu betrachten? Und das ist das wahre Licht. Was passiert nämlich in Wirklichkeit? In dem Moment, wo du anfängst, für jemanden zu beten, der sich in Satans Reich befindet, in der Finsternis, was wird Satan tun? Oh, hier, kannst du ihn haben. Glaubst du das wirklich? Oh nein. In dem Moment geht's los. Er wird alles an Geschütz, was ihm zur Verfügung steht, ausfahren gegen diesen Menschen, um ihn nicht aus seinem Reich zu verlieren. Weil er jetzt genau weiß, oh, jetzt kommt die echte Macht, die mir gefährlich werden kann, um ihn da rauszuholen. Der wird alles tun. Er wird ihm so viele Steine in den Weg legen, er wird ihm ganze Berge in den Weg legen und der Mensch wird verzweifeln an dem Problem. Und du schaust als Außenstehender zu ihm hin und betest und denkst dir, na guck, es wird noch schlimmer. Was soll ich machen? Und wir verstehen den Kampf dahinter nicht. In dem Moment, wo du siehst, dass es ihm schlechter geht, anstatt aufzuhören zu beten oder überhaupt daran zu denken, verdopple und verdreifache dein Gebet für ihn. Denn du weißt, Satan hat angegriffen. Aber du weißt auch, dass der hinter dir steht, mächtiger ist. Verdopple und verdreifache deine Gebete. Ihr Lieben, im Blickwinkel des großen Kampfes, aus der Richtung betrachtet, aus der Perspektive, werden die Dinge plötzlich anders. Und wir fangen an zu verstehen, warum eine Sache so ist, wie sie ist. Der größte Fehler, wenn wir aufhören zu beten, nach dem Motto, es hat ja keinen Sinn. Dann steht es definitiv 1-0 für Satan. Und dieses Match ist entschieden. Nimm das Gebet als Antwort auf Satans Anschläge und auf seine Versuchungen. Nimm es als Antwort. Jesus ging in die Wüste, wo er viel Zeit verbrachte, allein mit dem Vater. Und er hat diese Zeit gebraucht. Und keine Angst, Satan hat ihm keine Ruhe gelassen. Satan hat keinen Respekt vor Menschen. Er sieht nicht, da ist einer, der kämpft, der hat Hunger, der hat Durst, der ist körperlich schwach, er wartet nur darauf, um ihn fertig zu machen. Glaubst du denn, er würde mit uns anders umgehen, Satan? Glaubst du denn, er würde mit denen, die in seinem Reich sind und für die wir beten, anders umgehen? Er wartet nur auf den schwächsten Moment und dann schlägt er zu. Und deswegen brauchen Menschen unsere Gebete. Und wir brauchen einander im Gebet, ihr Lieben. Es ist einfach, jemanden zu verurteilen, auf jemanden herabzuschauen. Ach, der schon wieder. Schau mal, was der macht. Schau mal, was der sagt. Schau mal, was der denkt. Aber haben wir uns schon mal die Mühe gemacht, uns die Frage zu stellen, warum ist er so? Was ist das Problem? Ich kann ihm menschlich nicht helfen. Ich kann ihn nicht verstehen, aber ich werde mir Zeit nehmen, für ihn zu beten. Wisst ihr, was für Effekte die Fürbitte hat? Ich will euch einen Effekt, einen von vielen, mal kurz vor Augen führen. In der Zeit, wenn du für jemanden ernsthaft betest, passiert etwas. Nicht unbedingt gleich mit ihm, aber mit dir. Kannst du ernsthaft für jemanden beten, den du nicht magst? Oder mit dem du deine Schwierigkeiten und Probleme hast? Und kannst du allen Ernstes 100% mit gutem Gewissen voll für ihn beten? Wir tun uns schwer damit. Aber wenn wir anfangen und sagen, Herr, da ist ein Mensch, da ist jemand, ich weiß, er kämpft, ich habe auch meine Schwierigkeiten mit ihm, ich sehe, er geht hier in eine falsche Richtung oder dort oder jenes, ja. Aber bitte, Herr, hilf mir, für ihn zu beten. Bitte den Herrn und fang an zu beten. Und weißt du, was dann passieren wird? Du wirst für diesen Menschen Liebe entwickeln. Das ist interessant. Plötzlich jemanden, von dem du vor einem Jahr noch gesagt hast, ach, der lass mich in Ruhe mit dem, Hast du nicht gehört, was der da gesagt hat oder hier gemacht hat oder sonst was? Und plötzlich fängst du an, ernsthaft zu beten, zu ringen für seine Seele. Und du fängst an, diesen Menschen zu lieben. Überlegt mal, was das mit uns macht. Es ist einfach. Und das, ihr Lieben, ist das Problem. Es ist einfach, auf andere mit dem Finger zu zeigen. Es ist schwer, auf die Knie zu gehen für andere. Und das Problem ist, dass das mit dem Finger zeigen leider in der Mehrheit ist und das mit den Knien leider die Minderheit nur tut. Stellt euch vor, es würde anders laufen. Stell dir vor, deinen Bruder, deine Schwester, mit dem du vielleicht nicht so gut klarkommst, geht zu Hause jeden Abend eine halbe Stunde auf die Knie für dich. Und du weißt es nicht mal. Und vielleicht sitzt du abends am Tisch zu Hause mit deiner Familie und redest über diese Person und sagst, ach, hast du gehört, was der heute schon wieder gesagt hat? Und in dem Moment ist er auf den Knien und betet gerade für dich. Ich glaube, wir müssen uns der Tragweite bewusst werden, was es bedeutet, dass wir alle auf die Gnade und Hilfe Gottes angewiesen sind. Und dass wir alle Fehler haben und dass niemand den 100% richtigen Weg erkannt hat und allein das den Anspruch erhebt für sich, ich gehe den, alle anderen sind falsch, sondern wir fehlen im Leben. Aber die Frage ist, sind wir bereit, einander zu helfen, wenn wir fallen? Wann beginnt Gott, deine Bitte zu erhören? Wann beginnt Gott, deine Bitte zu erhören? Und ich glaube, wir kennen die Situation, dass wir für jemanden beten und dann sagen wir, oh Herr, ich bete schon seit 2 Jahren, seit 5 Jahren, nichts passiert. Und wir haben das Gefühl, Gott hört nicht. Wann beginnt Gott, deine Bitte zu erhören? Und das wird ganz interessant an dieser Stelle. In Daniel 10 finden wir einen hochinteressanten Hinweis darauf. Und da lesen wir diese Erfahrung, die Daniel macht, also als diese 70 Jahre um sind in Babylon und Daniel dies ringt so im Gebet und möchte vom Herrn wissen, Herr, die Prophezeiung sagt 70 Jahre, es ist jetzt vorbei, aber es gibt kein Anzeichen dafür, dass wir hier rauskommen. Es ist alles normal, ja. Übrigens sehr typologisch auf die Endzeit. Es gibt kein Anzeichen, dass Jesus jetzt wiederkommt. Die Läden haben offen, die Autos fahren, ich habe meinen Urlaub gebucht, ist alles schön. Sicher? Und hier kommt der Engel zu Daniel und sagt in Vers 12, Kapitel 10, Vers 12, da sprach er zu mir, fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tag an, da du dein Herz darauf gerichtet hast, zu verstehen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Wann? Vom ersten Tag. Denkst du wirklich, Gott schläft? Denkst du, er hat dich überhört? Denkst du, der ist im Urlaub? Denkst du sonst was? Nur weil sich nichts bewegt, so wie du es dir vielleicht vorgestellt hast? Vom ersten Tag an beginnt Gott. Und der Kampf hat begonnen. Unser Problem ist, ihr Lieben, dass wir sehr oft ergebnisorientiert beten, anstatt vertrauensbasiert. Kennt ihr den Unterschied? Ergebnisorientiert. Wir haben eine Vorstellung, wir haben eine Bitte, wir bringen sie vor Gott und wir erwarten ein Ergebnis. Okay, vielleicht dauert es mal länger, vielleicht 2 Wochen, vielleicht 4 Wochen, aber wir bleiben beharrlich im Gebet und wir warten auf ein Ergebnis. Irgendwann mal aber merken wir, es tut sich nichts und wir lassen ab. Das Gebet wird immer weniger und irgendwann mal merkst du, du betest ja gar nicht mehr für diese Sache oder für diese Person. Aber das ist ein völlig falscher Ansatz. Wir müssen das Ergebnisorientierte, das ist menschliches, rationelles Denken, das müssen wir wegschmeißen. Wir müssen vertrauensbasiert bitten. Was heißt das? Das, was ich Gott übergeben habe, übergebe ich ihm im Vertrauen, ohne Zweifel, dass er es tun wird. Fertig. Das war's. Ich brauche mir keine Sorgen machen. Ich muss nicht aufstehen und überlegen, hat jetzt Gott das genau gehört, was ich gesagt habe? Wird er das auch wirklich tun? Ich muss nicht anfangen, zu zweifeln, sondern ich gebe es ihm und dann gehört es ihm, die Sache. Wie oft? Überleg mal. Jemand übergibt dir etwas in die Hand. Jemand gibt dir eine Packung Smarties in die Hand. Du liebst Smarties, ja. Und er gibt sie dir in die Hand. Und in dem Moment, wo du anfangen willst, einen zu essen, nimmt er sie dir wieder weg und geht. Ist das nicht ein bisschen unhöflich? Vielleicht machen wir das manchmal so mit Gott. Wir übergeben ihm eine Sache und in dem Moment, wo er beginnen möchte zu arbeiten, reißen wir ihm sie wieder raus und ich mache schon selbst. Ich habe nicht die Geduld, jetzt zu warten, bis Gott antwortet. Kann es sein, dass es vielleicht manchmal genauso passiert mit uns. Ihr Lieben, Gott etwas im Vertrauen zu übergeben und dran zu bleiben an der Sache, zu wissen, dass Gott antworten wird, wann und wie, ist eine Sache, aber ich weiß, er hat begonnen, mein Gebet zu erhören. Natürlich nennt uns die Schrift auch Voraussetzungen dafür. Wenn wir Daniel 10 lesen, sagt sie, von dem ersten Tag, da du dein Herz darauf gerichtet hast, zu verstehen und dich vor deinem Gott zu demütigen. Also die Demut. Ich kann nicht stolz vor Gott kommen. Was kann ich Gott vorbringen? Was kann ich Gott, wie viele Ehrenmedaillen habe ich bekommen, die Gott beeindrucken würden? Kennt ihr diese Generäle? Meistens im Ostblock wird das sehr hoch gepusht. Ich komme selber aus Rumänien. Und da gibt es Generäle, die laufen rum wie ein Weihnachtsbaum. Ist wirklich so. Also da passt auch nicht mehr drauf auf den Mantel, den sie anhaben. Das ist alles komplett voll. Auszeichnungen und Belobigungen, alles Mögliche. Wow, super, was der alles gemacht hat. Aber der ist kerngesund und reich. Und die, die wirklich an der Front waren, die leben nicht mehr. Denen hätte das eigentlich gehört. Die Ehre. Aber das ist ein anderes Thema. Aber was kann ich vor Gott, egal wie dekoriert ich im Leben bin, ich kann nicht zu Gott gehen und sagen, schau mal, was ich alles, ich kann hingehen, so wie Daniel hier, und demütig vor Gott erscheinen. Und dann, sagt die Bibel, wird Gott beginnen. Vom ersten Tag an beginnt Gott und wird an der Sache, die ich ihm übergeben habe, anfangen zu arbeiten. Wisst ihr, wie immens wichtig das ist zu wissen und wie schön es ist, wenn ich abends ins Bett gehen darf mit der Gewissheit, dass der Herr sich um die Sache kümmert. Ich brauche keine Angst haben. Er kümmert sich. Auch wenn ich es nicht sehe oder verstehe, wie er es gerade macht, aber ich weiß es. Wisst ihr, was für ein Ruhekissen das im Leben ist? Anstatt sich die halbe Nacht rumzuwälzen und Probleme im Kopf durchzuexerzieren. Ja, gerne. Ein bisschen lauter. Ja, Lukas 18, ja. Genau. Vielen Dank. Und du hast recht auf den Punkt, wo du gerade gesagt hast, es fällt uns manchmal schwer, das zu glauben. Gerade auch diese Würze am Schluss in Kürze. Also Gott wird antworten. Er verzögert seine Antwort nicht. Er weiß genau, wann es nötig ist. Erst in der Ewigkeit, das hatte ich heute Morgen vorgelesen, dieses Zitat, erst in der Ewigkeit werden wir rückblickend sehen, wie wunderbar uns auf seinen Händen der Liebe getragen hat. Dinge, die wir heute nicht im Ansatz verstehen und wo wir Gott mit Gott ringen und hadern und sagen, warum, Herr? Und in der Ewigkeit werden wir ihm zu Füßen fallen und sagen, Herr, wenn du das nicht so gemacht hättest damals, dann wäre ich heute nicht hier. Können wir das Ausmaß verstehen? Und ich möchte zu einer Geschichte kurz überleiten, die wir in der Bibel finden, die etwas mit Fürbitte zu tun hat. Auf den ersten Blick mag man sich vielleicht die Frage stellen, was hat das mit Fürbitte? Auf den zweiten Blick aber werden wir es erkennen. Es ist eigentlich ganz einfach. Wir finden die Geschichte eben im 1. Samuel Kapitel 1, da geht es ja los mit Samuel, mit Hannah und mit Elkanah. Und wir kennen Hannah, wir kennen Elkanah. Das waren zwei sehr gläubige Menschen. Und die gingen wohin jedes Jahr? Sie gingen nach Silo, zur Stiftshütte. Damals war noch kein Tempel in Jerusalem, um das Passafest zu feiern. Jedes Jahr gingen sie dahin. Und jetzt ist hochinteressant. Was begehrte Hannah in ihrem Herzen? Was sagt die Bibel? Sie wollte ein Kind. Genau. Sie wollte ein Kind. Und jetzt, hier kommt der entscheidende Punkt. Für was? Genau, für den Herrn oder für mich? Sie hat für einen Menschen, für Gott gebeten. Und sie fleht und betet und fleht und betet. Und Hannah, sagt uns die Bibel, sie konnte keine Kinder bekommen, sie war unfruchtbar. Das war damals schon eine also in der damaligen Gesellschaft war das schon extrem. Wenn also eine Frau kein Kind bekommen hat, dann galt sie in der damaligen Gesellschaft nichts. Wenn eine Frau kein Kind bekommen kann, was soll ich mit der Frau? Heute ist es anders. Heute sind Frauen in den Chefetagen und fahren einen dicken BMW und das ist das Leben, ja. Aber damals, wenn eine Frau kein Kind bekommen konnte, war sie unten durch in der Gesellschaft. Und sie wurde verachtet. Und diese Verachtung bekommt sie zu spüren. Und der Elkana macht einen Fehler, interessant. Wisst ihr, dass Elkana ein Levit war? Und was war eigentlich die Aufgabe der Leviten? In der Stiftshütte zu dienen. Aber Elkana war nicht dort. Diesbezüglich schreibt Ellen White im Patriarchen und Propheten ab Seite 556 ungefähr, beschreibt sie die Situation von damals. Diesbezüglich schreibt Ellen White, dass damals die Art und Weise, wie Gottesdienst gefeiert wurde, wie das Passafest gefeiert wurde, wie das Erstlingsfest gefeiert wurde und so weiter, alles war dermaßen verkommen, dass die Menschen nicht mehr hingegangen sind. Es war so missbräuchlich, so zerrüttet, da war keine Substanz mehr da. Und wir denken an die Zeit, wer war zu der Zeit Hohepriester? Eli. Und seine Söhne sind uns auch bekannt, nicht wahr? Und dazu spricht Ellen White und sagt ein bisschen mehr darüber. Und das war ein katastrophaler Zustand. Auf jeden Fall, Elkanah war ein Levit. So. Die Leviten, die kannten die Geschichte Israels. Die waren damit vertraut. Glaubst du, dass Elkanah die Geschichte von Abraham auch kannte? Aber ganz sicher kannte er die. Die waren vertraut mit der Geschichte Israels. Und was macht Elkanah? Er macht genau das, was Abraham auch macht. Abraham hat eine Frau und die kann keine Kinder bekommen. Also nimmt er sich eine Magd. Was daraus entstanden ist, die Scherereien, der Ärger, die Probleme, immens. Und Elkanah macht ganz genau das Gleiche. Seine Frau Hannah kann keine Kinder bekommen, er nimmt sich eine Magd, die Penina, und die schenkt ihm Kinder. Und jetzt geht das Spiel von vorne los, wie bei Abraham auch. Schaut her, wenn wir zu 1. Samuel kurz rübergehen. Wenn wir da mal so ein bisschen, ab Vers 6. Genau. Und ihre Widersacherin, also die Penina, reizte sie sehr mit kränkenden Reden, um sie darüber zu erzürnen, dass der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte. Und so ging es Jahr für Jahr. So oft sie zum Haus des Herrn hinaufzog, kränkte jene sie so, dass sie weinte und nichts aß. Bist du nicht schon gestraft genug, wenn du kein Kind bekommen kannst? Und jetzt kommt deine Magd, die eigentlich unter dir steht, und schiebt dir nochmal das Messer in den Rücken. Das muss ein tolles Gefühl sein. Hatte sie nicht schon genug gelitten? Hat sie nicht schon genug gekämpft im Gebet um ein Kind? Und die Bibel sagt, Jahr für Jahr ging es so, dass die Penina sie kränkte, dass sie weinte und nicht mehr teilnahm am Fest. Sie war halt dabei, physisch, aber sie war nicht wirklich dabei. Hannah, sagt Ellen White, war eine sehr gläubige Frau. Manchmal hatte sie kaum noch Kraft zum Beten. Sie war manchmal so verzweifelt. Sie kämpfte unter Tränen, dass Gott ihr ein Kind schenken möchte. Und sie wusste, Gott wird hören. Und sie hatte nie aufgegeben. Aber sie war betrübt. Sie war betrübt in ihrem Herzen über den Zustand und wie sie auch verspottet wurde. In Vers 10 lesen wir, sie aber betrübt, wie sie war, betete zum Herrn und weinte sehr. Halten wir fest, wofür betete sie? Für ein Kind, für den Herrn. Wann haben wir das letzte Mal auf Knien für ein Kind, für unser Kind gebetet, dass es doch dem Herrn gehören soll? Die Frage stelle ich einfach mal in den Raum. Und dann passiert Folgendes. Hannah betet und betet und betet. Sie hört nicht auf zu beten. Auch jetzt an diesem Tag, wo sie zum Passafest versammelt sind, in Silo, und sie betet. Und dann sagt Eli etwas zu ihr. Der Eli stand gerade vor der Stiftshütte, saß auf seinem kleinen Stühlchen und sieht, wie die Hannah so ein paar Meter weiter so richtig seufzt und kämpft. Und was nimmt er wahr? Bitte? Genau. Frau, was ist los mit dir? Hast du einen zu viel gekippt? Würde man heute fragen. Und sie antwortet. Sie sagt, nein, mein Herr. Das sei ferne von mir. Das ist nicht mein Ding, nicht mein Leben. Ich habe aber echte Sorgen. Ich habe einen Kampf, einen Gebetskampf. Und ich bete, dass Gott mich hört. Und plötzlich antwortet Eli. Und was sagt er? Geh hin in Frieden, der Gott Israels hat deine Bitte erhört. Und jetzt steht Hannah auf, ab jetzt ist alles vorbei. Ihre Traurigkeit, ihre Trübsal, ihre Verzweiflung, ihr Kampf ist vorbei. Und sie geht und feiert das Fest mit. Warum? Wie kann sie jetzt plötzlich die Gewissheit haben, dieser Eli, der sie gerade noch als betrunkene Frau darstellt, der sagt ihr etwas und jetzt ist alles vorbei? Woher wusste sie, dass die Antwort von Gott kam? Und hier liegt ein tiefes Geheimnis. Hannah war eine Frau des Glaubens und des Gebets, sagt Ellen White. Sie kannte Gott. Ich habe mal eine Frage. Oft sagen wir, wir kennen Gott. Okay, wie gut kenne ich Gott? Wenn plötzlich eine Stimme in mir etwas sagt, sei es jetzt physisch, dass ich es richtig höre, sei es, dass Gott mir etwas aufs Herz legt, sei es, dass ich vielleicht in einem Traum, dass vielleicht ein anderer Mensch mir etwas sagt, woher weiß ich, dass Gott jetzt zu mir gesprochen hat oder dass es etwas einfach Menschliches ist oder sogar der Feind? Wie kann ich das unterscheiden? Nehmen wir an, du fährst jeden Morgen zur Arbeit mit dem Bus. Und jeden Morgen, wenn du einsteigst, setzt du dich neben, sagen wir mal, auf Platz 8 und neben dir sitzt immer schon der gleiche Mensch, der auch schon seit 40 Jahren jeden Morgen dort sitzt und zur Arbeit fährt. Du kennst ihn so nicht, aber du sitzt jeden Morgen neben ihm hin und sagst guten Morgen, er sagt auch guten Morgen, dann fährst du 8 Stationen weiter, du steigst aus und er sagt tschüss, du sagst auch tschüss und das machst du schon 40 Jahre. Kennst du diesen Menschen? Ja, aber es geht ja schon 40 Jahre so. Und du kennst ihn nicht? Jeden Tag? Interessant. Jetzt schlagen wir mal den Bogen zu unserem geistlichen Leben. Kann es sein, dass ich jeden Morgen 5 Minuten mit Gott verbringe oder 3, dann sage ich tschüss, bis morgen. Und dann sage ich nach 40 Jahren Taufe, nachdem ich getauft bin, 40 Jahre, ich kenne Gott. Wie willst du Gott kennen, wenn du kein Verhältnis und keine Beziehung zu ihm aufgebaut hast? Wie lerne ich jemanden kennen, indem ich mich neben ihn sitze, stillschweige und nach 8 Stationen weiter sage, tschüss, bis morgen? Dann kenne ich den Menschen. Ich kenne ihn gar nicht. Ich weiß, wie er aussieht. Das war's. Ich weiß nicht, wo er wohnt. Ich weiß nicht, wie er heißt. Ich weiß nicht, was er gerne isst. Ich weiß nicht, wo er gerne in Urlaub hinfliegt. Ich weiß nicht, ob er Kinder hat. Ich weiß gar nichts über den Menschen. Aber ich kenne ihn ja, ne? Ja, den kenne ich. Neben dem sitze ich jeden Morgen. Nein, gar nichts. Ihr Lieben, um jemanden kennenzulernen, müssen wir Zeit mit ihm verbringen. Wenn sich ein junges Paar neu kennenlernt, frisch verliebt, dann verbringen die Zeit miteinander, um sich kennenzulernen. Und irgendwann mal sagen sie, wir gehören zusammen, wir heiraten. Und dann verbringen sie den Rest ihres Lebens miteinander. Und dann lernen sie sich kennen. Und du lernst deinen Partner immer besser und immer besser kennen, je länger du Zeit mit ihm verbringst und je mehr Jahre ins Land gehen. Dann kann ich sagen, ich kenne ihn. Ich weiß, was er gerne isst. Ich weiß, welche Schuhe ihm gefallen. Ich weiß, was für ein Parfüm gut tut oder was er mag. Ich weiß das. Ich weiß, weil ich ihn kenne. Kenne ich Gott so gut, dass ich das weiß? Und das ist das Problem. Wir sagen oft, ich kenne Gott. Aber wie kennen wir ihn wirklich? Und Hannah kannte Gott, weil sie eine lebendige Beziehung zu ihm hatte. Und als Eli antwortet und sagt, geh hin, deine Bitte ist erhört worden, wusste sie, Gott hat geantwortet. Sie wusste in ihrem Herzen, Gott hat geantwortet. Und sie konnte aufstehen und fröhlich sein und mit das Passafest feiern. Menschen, die beten, kennen Gott. Sie vertrauen ihm alle Zeit und ihre Seele ist erfüllt mit Frieden. Und Hannah hört die Antwort Gottes durch Eli. Hannah war eine mächtige Frau des Glaubens und des Gebets, ihr Lieben. Sie hatte nie aufgegeben, nie daran gedacht, dass Gott sie im Stich lässt. Sie betete inständig und hörte nie auf. Und das Ergebnis war überwältigend. Was passierte? Gott schenkte ihr einen Sohn. Und jetzt kommt das Nächste. Jetzt hast du jahrelang um ein Kind gebetet und Gott schenkt dir ein Kind. Und du hast es Gott versprochen, dieses Kind gehört dir, Herr. Ich werde es in die Stiftshütte bringen. Es soll dir gehören. Und jetzt hast du dieses Kind zu Hause. Und dieses Kind, im wahrsten Sinne des Wortes, saugt an deiner eigenen Brust. Dieses Kind ist in deinem Haushalt. Es ist dein eigen Fleisch und Blut. Du liebst es mehr als alles andere. Und die Bibel sagt, als der Knabe entwöhnt war, vielleicht 3 Jahre, was passierte da? Überleg mal, wenn dir ein Kind am meisten ans Herzen gewachsen ist, was tut die Hannah? Sie nimmt ihn und geht mit ihm. Was hätten wir gemacht? Hätten wir nicht angefangen, mit Gott zu argumentieren? Oh Herr, ich habe nur ein Kind. Vielleicht kann ich dir ein anderes Gelübde geben. Vielleicht können wir etwas so machen oder vielleicht gibst du mir noch 5 Jahre. Vielleicht. Sie hat dem Herrn ein Eid gegeben und bringt das Kind hoch nach Silo. Jetzt schaut, was Ellen White schreibt, Patriarchen und Propheten, Seite 554. Mit der Trennung, also zwischen Samuel und Hannah, hörte die liebevolle Fürsorge der Mutter für ihr Kind keineswegs auf. Jeden Tag war er eines ihrer Gebetsanliegen. Jedes Jahr nähte sie ihm eigenhändig ein neues Obergewand für seinen Dienst. Und wenn sie mit ihrem Mann nach Silo hinaufging, um Gott anzubeten, gab sie es Samuel zum Zeichen ihrer Liebe. Jede Faser dieses kleinen Gewandes war mit einem Gebet verwoben, dass das Kind rein, edel und treu sein möge. Und jetzt hört zu, was Ellen White sagt. Das hat mich getroffen. Sie erbat für ihren Sohn keine weltliche Größe, flehte aber ernstlich darum, er möge jene Größe erreichen, auf die der Himmel Wert legt, damit er Gott ehren und seinen Mitmenschen zum Segen werden möge. Das hat mich getroffen, ihr Lieben. Wisst ihr warum? Weil ich mich wiederfinde in einer Situation, wo ich für meine Kinder bete. Und was tue ich? Oh Herr, lass mein Kind einen guten Schulabschluss, einen guten Abi, ein gutes Abi, einen guten Studienplatz, einen guten Job, dass es mal ein schönes Haus haben kann, eine tolle Familie, keine Schulden. Ja, ist ja auch legitim, oder? Das ist jetzt nicht falsch, dafür zu beten. Wir wollen doch nicht, dass unsere Kinder ständig nur in Probleme reinrennen. Ne? Ist ja schön, wenn ein Kind so aufwächst. Aber ihr Lieben, schaut mal, was Ellen White sagt. Sie bat nicht um weltliche Größe. Und was tun wir? Dass es unserem Kind gut geht und den besten Studienplatz kriegt und möglichst eine Eins im Abi, überall. Und am besten gleich Professor in der Klinik und gleich mal ein Salargehalt für ein Ferrari, keine Ahnung. Es soll unserem Kind gut gehen, nicht wie mir. Weltliche Größe. Aber haben wir da einmal daran gedacht, was es bedeutet, für ein Kind zu flehen, dass es wahre, echte Größe erlangt vor Gott? Dass es anderen zum Segen wird. Und ihr Lieben, hier zeigt sich der Charakter Hannas von Anfang an, wie sie Gott diesen Eid gegeben hat und sagt, Herr, gib mir ein Kind, ich will es dir geben. Es soll ein Kind werden wie kein zweites auf dieser Welt. Es soll dir alle Ehre machen. Was ist aus Samuel geworden? War einer der größten Propheten, der auf diesem Planeten gelebt hat. Die Bibel sagt, zu der Zeit kannte man ihn von Dan bis Beersheba. In ganz Israel, jeder kannte ihn. Zu ihm kamen Große und Älteste, um Rat zu suchen. Sie suchten ihn. Und wenn er mal kam in eine Stadt und die Ältesten kamen, die zitterten schon. Kommst du in Frieden oder hast du eine schlechte Nachricht für uns? Sie hatten Respekt und Ehrfurcht vor ihm. Er war ein Mann Gottes. Und jetzt kommt's. Wer kennt denn die Geschichte, wie sie weitergeht? War es das mit Hannah? Die Geschichte geht weiter. Ja? Ja. Gerne. Ja. Aha. Ich weiß. Ja. Genau. Okay. Ich verstehe, was du meinst. Da gebe ich dir auch vollkommen recht. Aus der Perspektive betrachtet, wird der Anschein erweckt oder sieht es so aus, als würde Hannah zuerst für sich etwas, also sie merkt, ihr fehlt was im Leben und dann sagt sie, Herr, wenn du es mir gibst, gebe ich es dir. Im Grunde genommen ist es im Resultat das Gleiche. Weil sie in ihrer Not natürlich möchte, aber sie hat nichts für sich gebeten. Sie hat gesagt, Herr, wenn, dann gehört es sowieso dir. Also es ist jetzt in diesem Sinne nicht das Egoistische, Herr, gib es mir, sondern es geht sowieso 1:1 weiter. Und ihr Lieben, der Schmerz, wenn ein Kind dir ans Herz gewachsen ist mit 3 Jahren, also ich weiß nicht, wie sie ihn, ich stelle mir das so ähnlich vor, nicht ganz so krass, versteht mich nicht falsch, aber wie Abraham mit Isaac zum Berg Moria geht, so geht sie mit dem kleinen Samuel nach Silo. Sie weiß, sie muss ihn dort lassen. Und sie hat kein Kind mehr. Genau. Vielen Dank, Schwester. Die Liebe zu Gott hat sie, die Hannah hat hier die Liebe zu Gott unter Beweis gestellt. Dass die über allem steht. Und wisst ihr, wie Gott geantwortet hat darauf? Wer weiß es? Nachdem sie ihn abgegeben hatte in Silo? So. Jetzt hattet ihr Zeit zum Nachdenken. Sie hat noch 5 Kinder bekommen. Oder 4. 4 oder 5. Ich muss selber nochmal schauen. Gott hat sie gesegnet mit weiteren Kindern. 5. Danke dir. Genau. 3 Söhne, 2 Töchter. Gott, und jetzt sind wir genau wieder an dem Punkt, an dem Ausgangspunkt von heute Morgen. Wenn wir im Gebet aufhören, selbstsüchtig für uns, ich will auch, der hat so viel, hilf mir, mach mir, tu mir. Wenn wir aufhören damit und sagen, Herr, ich möchte, dass dein Name geehrt wird. Ich möchte, dass dein Werk gebaut wird. Glaubst du, Gott hat dich vergessen? 5 Kinder bekommt sie noch. Ich glaube, da hat Penina das Nachsehen gehabt am Ende. Aber es geht hier nicht um einen Kampf, sondern es geht darum, wie Gott eingreift, wenn wir anfangen, selbstlos für ihn zu leben. Wenn wir sagen, Herr, dein, zuerst dein Reich, dein Werk soll gebaut werden und dann bin ich ganz in deinen Händen. Genau, bei Hiob haben wir was Ähnliches. Bei Hiob haben wir ein ähnliches Ereignis. Hiob hat nicht geklagt und hat gesagt, jetzt hast du mir alle Kinder genommen, wie willst du das wieder gut machen? Er hat es angenommen und er ist Gott treu geblieben. Er hätte jeden Grund gehabt, Gott den Rücken zu kehren. Er hat es nicht getan und der Herr schenkt ihm alles zurück in vielfacher Weise. Ihr Lieben, diese Beispiele sind in der Bibel aufgeschrieben für uns heute, damit wir wissen können, wenn wir anfangen für das Werk Gottes einzutreten, wenn wir andere anfangen für andere zu beten, auch wenn Satan es immer noch schlimmer treibt, noch schlimmer. Schaut mal, die Hannah betet jahrelang und was passiert? Sie bekommt immer mehr Knüppel von der Penina übergezogen. Irgendwann mal denkst du dir, es hat keinen Sinn mehr. Ich höre auf, aber sie hat das nicht getan. Das größte Verbrechen eines Christen ist aufzuhören zu beten. Sie hat es nicht getan, weil sie wusste, Gott ist mächtiger. Und wenn Satan seinen Spott mit mir treibt und wenn er mich bloßstellt vor der ganzen Gesellschaft, Gott steht hinter mir. Ich möchte mit einer kurzen Erfahrung abschließen. Da war dieses Mädchen, habt ihr schon mal von Pastor Jim Cimbala etwas gehört? Jim Cimbala ist der Pastor der New York Brooklyn Tabernacle Church. Es ist eine freie evangelische Gemeinde, so. Und die treffen sich auch immer einmal die Woche Dienstagabends zum Gebet. Und der Jim Cimbala hatte eine Tochter, Chrissy hieß die. Und diese Tochter, die ging nicht mehr in die Gemeinde. Der Punkt war der, sie wollte nichts mehr von Gott wissen. Und immer wieder, wenn ihre Eltern sie daraufhin angesprochen hatten, hat sie blockiert und gesagt, lass mich mit Gott in Ruhe, ich will nichts mehr, ich will mein Leben leben ohne Gott, ich brauche Gott nicht. Und sie lebte irgendwo auch in der Stadt, da wo ihr Vater, der Jim Cimbala, wohnte, die Mutter wohnte auch dort mit dem Vater und sie lebte auch in irgendeiner Wohnung in der Stadt und eines Tages, als sie miteinander telefonierten, kamen sie wieder auf das Thema Gott, ich weiß nicht, die Mutter oder der Vater kam mit ihr auf das Thema Gott zu sprechen und sie war so wütend, sie knallte den Hörer auf und wisst ihr, was sie tat? Sie änderte ihre Adresse, sie zog um, dass die Eltern nicht mehr wissen, wo sie wohnt. Sie änderte Telefonnummer, sie änderte ihren Facebook-Account, alles, dass sie nicht mehr erreichbar ist für die Eltern. Sie wollte nichts mehr von ihnen wissen. Das ist die Vorgeschichte. Und jetzt diese Gemeinde trifft sich jeden Dienstagabend zum Gebet. Und eines Dienstagabends sagt eine Schwester zu dem Pastor, zum Jim, du Jim, ich muss dir was sagen. Ja? Gott hat mir etwas aufs Herz gelegt, was das Gebet anbetrifft. Sie trafen sich zum Gebetsabend immer und Gott hat mir diesbezüglich etwas aufs Herz gelegt. Ja, was ist denn? Was hat er denn dir aufs Herz gelegt? Sie sagt, hör zu. Kennt ihr das? Wir haben eine Gebetsliste. Da stehen 20 oder 30 oder 50 Namen drauf und wir beten. Wie viel Zeit kannst du für eine Person verbringen im Gebet, wenn 30 Namen auf der Liste stehen? Sind wir ehrlich mit uns selbst? Es wird im wahrsten Sinne des Wortes eine Liste abgebetet. Und die Schwester sagt zum Jim, Gott hat mir gezeigt, wir sollen damit aufhören. Wir sollen jetzt anfangen, ganz konkret für zwei Personen zu beten, und zwar so lange, bis Gott hört. Das ist mutig. Für zwei Personen, und zwar so lange, bis Gott hört. Und wenn das durch ist, weiter, nächsten zwei. Interessant. Er sagt, gut, wenn Gott dir das aufs Herz gelegt hat, warum nicht? Gott macht keine Fehler. Wenn es von Gott ist, wird es Frucht tragen. Und sie fangen an. Und sie suchen zwei Personen aus. Die erste Person ist ein Mädchen aus der Gemeinde, die irgendwelche Probleme hatte, die Hilfe braucht. Und die zweite Person ist die Chrissy, die Tochter von Jim Simbala, die einfach weg ist und nichts mehr von ihren Eltern wissen möchte. Und die wissen auch nicht, wo sie wohnt. Und sie fangen an zu beten. Und dann sagt die Schwester, der Punkt ist der. Wir beten immer, wir treffen uns immer abends um 7 und beten eine Stunde bis um 8, dann gehen wir alle nach Hause. Aber wir müssen mehr beten. Wir müssen aufhören, für riesige Listen zu beten. Wir müssen uns ein, zwei Personen raussuchen und konkret beten, bis Gott erhört hat. Und wir werden durchbeten, bis wir nicht mehr können. Und wer nicht mehr kann, der darf zwischendurch gerne aufstehen und nach Hause gehen. Alles kein Problem, schön leise. Aber die anderen bleiben und beten weiter. Und sie beten. Sie beten, die ersten gehen um 9, weil es nach 2 Stunden schon viel war für manche. Die nächsten gehen um 10, die nächsten gehen um 11. Und sie beten weiter, die noch da sind. Und so kurz nach 3 in der Nacht hören sie auf zu beten. Und die, die noch da waren, der Pastor war auch da, der Jim, stehen auf mit einer Freude, die man nicht beschreiben kann. Er hat das in einem seiner Bücher geschrieben, diese Erfahrung, der Jim Simbala. Und dann geht er nach Hause. Und seine Frau wartet schon an der Tür. Jim, wo warst du? Ich hab tausendmal versucht, dich anzurufen. Ich hab dir Nachrichten geschickt. Ich habe nachgefragt, wo du sein könntest. Die Leute wussten auch nicht. Und wo warst du denn? Ja, du weißt doch, ich bin am Dienstagabend im Gebetskreis. Ja, aber du kommst doch immer um 9 nach Hause. Und du kommst überhaupt nicht jetzt. Und ich habe mir Sorgen gemacht. Dann sagt er zu ihr, Schatz, mach dir keine Sorgen. Es geht der Chrissy gut. Hast du mit ihr gesprochen? Hast du sie gesehen? Nein. Hast du mit ihr telefoniert? Nein. Ja, hast du mit ihr geschrieben irgendwie? Nein. Wo weißt du das dann? Weißt du, wo sie wohnt? Nein. Wie kannst du sagen, es geht ihr gut, ich soll beruhigt sein und du hast überhaupt keinen Kontakt zu ihr gehabt? Dann sagt er, ich kann es dir nicht erklären. Du hättest dabei sein müssen. Wir haben gebetet. Wir konnten nicht mehr. Und dann sind wir aufgestanden mit einem tiefen Frieden in unserem Herzen, weil wir wussten, Gott hat gehört. Ich kann dir nicht sagen, wo sie ist, was mit dir ist, aber sei gewiss, es geht dir gut. Dann gehen sie ins Bett, 4 Uhr morgens oder sowas in der Richtung. 2 Stunden später klingelt es an der Tür. Wer steht vor der Tür? Chrissy. Und was sagt sie? Das ist interessant. Sie sagt, Vater, ich habe gesündigt vor Gott. Ich habe mich von ihm entfernt. Ich wollte nichts mehr wissen. Ich habe euch behandelt wie Dreck. Kannst du mir vergeben? Natürlich, sagt der Vater. Das ist das Mindeste, was ich tun werde. Die Mutter stand auch daneben und sie bittet auch die Mutter um Vergebung. Und dann sagt sie ihm, Vater, wer hat für mich gebetet? Der Vater sagt, nun ja, die ganze Gemeinde, wir alle. Sagt er, nein, nein, das war etwas Besonderes. Wann hat wer für mich gebetet? Der Vater sagt, wieso willst du das so genau wissen? Spielte seine Rolle, wir haben für dich gebetet, fest gebetet und gefastet. Sie sagt, Vater, heute Nacht hatte ich einen Albtraum. Ich ging auf einem Bergkamm und da ging es steil runter, beide Seiten. Und es ging unendlich tief. Aber ich fühlte mich so frei, ich fühlte mich so erhaben über diese Welt. Alles lag mir zu Füßen, ich genoss das Leben und einen Augenblick hatte ich nicht aufgepasst und rutschte ab. Und ich fiel im freien Fall hinunter. Und ich schrie, sagt sie, ich schrie um Hilfe. Ich wusste innerlich, es ist mein Tod. Das ist das Ende meines Lebens. Und ich schrie aus Leibeskräften. Und plötzlich kam aus dem Nichts eine riesige Hand von unten, die mich auffing und setzte mich wieder hin, auf sicherem Boden. Und ich wachte auf, sagt sie, schweißgebadet. Das war so real, das war kein Traum, das war, kannst du dir nicht vorstellen, Vater, ich wachte auf, schweißgebadet. Und als ich auf die Uhr schaue, es war kurz nach 3. Ihr Lieben, wenn wir anfangen, ernsthaft für unsere Lieben zu beten, Gott schläft nicht. Er wünscht sich nichts mehr. Aber wissen wir, was es noch bedeutet, ausdauernd zu beten? Auszuharren im Gebet und zu sagen, Herr, ich lasse dich nicht. Ich weiß, die Situation ist menschlich gesehen nicht mehr lösbar, aber ich lasse dich nicht, weil ich weiß, dass du es lösen wirst. Wann beginnen wir damit, ihr Lieben, für unsere Lieben so sehr zu beten, dass Satan vor Furcht seine 7 Sachen packt und das Weite sucht? So müssen wir beten. Alles andere ist für ihn lächerlich. Egal, was für religiöse Übungen wir probieren, es ist lächerlich. Darüber lacht er nur. Aber wenn wir anfangen, ernsthaft zu beten, ausdauernd und ausharrend zu beten, dann muss auch er das Feld räumen. Elia betete ausdauernd. Er betete um Regen. Er betete, wie oft, was sagt die Bibel? 7-mal. Interessant ist, dass ich diese Zahl nicht korrigieren möchte. Nicht, weil es jetzt mehr oder weniger war, die Zahl stimmt, aber ich möchte etwas hinzufügen. Elia betete nicht in erster Linie 7-mal, Elia betete, bis Gott hörte. Und wenn es noch 7-mal nötig gewesen wäre, hätte er noch 7-mal gebetet. Und wenn es noch, dann hätte er noch 7-mal gebetet, bis Gott gehört hat. Er betete ausdauernd in voller Hingabe, dass Gott ihn hören wird. Und wisst ihr, was er immer tat? Er befand sich auf dem Berg Karmel und es hatte 3,5 Jahre lang nicht mehr geregnet. Ich war auf diesem Berg und es waren wirklich 40 Grad im Schatten. Vor 5 Jahren war ich in Israel. Unglaublich, kann man sich nicht vorstellen. Auch dort, es war wolkenlos. Man kann über das Mittelmeer blicken, man kann weit blicken. Es ist Wahnsinn, es war so schön dort, aber heiß ohne Ende. Und wenn es 3,5 Jahre nicht geregnet hat, dann kommt ein Elia und bittet um Regen. Was macht dann Elia, nachdem sein erstes Gebet beendet war? Er nimmt seinen Diener, den Gehasi, und sagt, lauf mal vor, hinten um die Bäume herum und schau mal, ob da eine Wolke kommt. Der Gehasi macht das. Er kommt zurück, Bericht. Nein, nichts. Gut, Elia betet weiter. Das zweite Mal. Und er schickt ihn wieder. Geh, schau, kommt der Regen. Gehasi kommt zurück. Nein, er betet ein drittes Mal. Geh, schau. Und stell dir bitte das vor. Und das ist die Typologie für Endzeit. Eine Situation, die menschlich gesehen chancenlos ist. Wenn es 3,5 Jahre nicht geregnet hat, das muss man sich mal vorstellen. Das Land war tot, es war brach, es war gespalten, die Risse waren 1 Meter dick in der Erde. Da ist nichts mehr zu machen. Und dann kommt einer und betet. Und dann schickt er noch seinen Diener und sagt, schau mal, ob da nicht eine Wolke kommt, eine Regenwolke. Und der Diener geht. Und was bringt er für eine Botschaft? Nein. Betet ein zweites Mal. Geh, schau, regnet es? Nein. Es sind immer noch 45 Grad im Schatten, Elia. Wo denkst denn du hin? Wo soll das regnen? Es hat doch 3,5 Jahre nicht geregnet. Jetzt soll es plötzlich aus dem Nichts regnen, Elia. Und jetzt kommt das Interessante für uns. Jesus kommt schon lange nicht. Das hat er schon vor 2000 Jahren gesagt, er kommt. Und jetzt soll der kommen. Ach wo? Ach, hört doch auf. Das dauert noch. Mein Herr kommt noch lange nicht. Und er betet wieder. Und er betet wieder. Und nach menschlichem Ermessen, was hätten wir heute mit Elia gemacht? Nach dem 4. oder 5. Mal Gebet hätten wir gesagt, der braucht dringend Hilfe, der Mann. Vielleicht hol dir mal einen Rettungswagen, irgendwas. Der muss auf jeden Fall, der ist ausgetrocknet. Wahrscheinlich hat er 3 Tage nichts getrunken. Guck mal, was der macht. Der betet um Regen bei 45 Grad im Schatten. Keine Wolke auf 1000 Kilometer zu sehen. Der betet um Regen. Der braucht Hilfe. Das ist das, ihr Lieben, was die Welt, diese Methode verwendet die Welt. Und wir adaptieren sie, weil wir ungläubig geworden sind und sagen, ja Mensch, Elia, jetzt komm, lass gut sein. Du hast jetzt 3-mal gebetet, jetzt lass es mal. Nein. Und er betet zum 4. Mal. Er betet zum 5. Mal. Er betet zum 6. Mal. Und er betet mit der gleichen Einstellung, wie Jakob gerungen hat mit Gott. Ich lasse dich nicht, Gott. Und nach dem 7. Mal kommt der Regen. Warum kam er nach dem 7. Mal? Weil Elia nicht aufgehört hat zu beten. Das ist unser Fehler, ihr Lieben. Beim 3., 4., 5. Mal sehen wir eine Situation, die menschlich nicht mehr lösbar ist. Und wir hören auf, wir sind entmutigt, wir haben keine Kraft mehr und lassen es bleiben. Und vielleicht hätte noch ein Gebet gereicht. Ich möchte uns ermutigen, dass wir beginnen, von Herzen zu beten. Und wenn wir sehen, dass es denjenigen, für den wir beten, schlechter geht, ja, dann gehe ich und bete 3-mal so lang für ihn, weil ich weiß, dass Gott bereits begonnen hat zu arbeiten. Und wenn ich sehe, dass andere über mich lachen und spotten, ach, der braucht jetzt Hilfe, der hat die Situation noch nicht ganz verstanden, dann fange ich an, auch für ihn zu beten. Mach doch nichts. Aber ich bete und bleibe in Verbindung mit meinem Herrn. Und der Herr wird antworten. Glauben wir das noch? Und wenn wir heute in diese Welt hineinschauen, wisst ihr, warum die Bibel und Jesus explizit die Zeit seiner Wiederkunft mit der Zeit Noahs beschreibt? Das hat mehrere Gründe, aber einen ganz, ganz, ganz eklatanten Grund. Die Menschen werden sein wie zur Zeit Jesu. Die Bosheit wird überhand nehmen, wie zur Zeit Noahs. Die Bosheit wird überhand nehmen, das kann man sich nicht vorstellen. Die Bosheit war dermaßen katastrophal damals, sodass Gott in 1. Mose 6 sagt, er hat beschlossen, die Erde zu vernichten. Es gab keinen Weg mehr. Aber nicht das ist der Kernpunkt. Ich möchte auf etwas anderes hinaus. Zur Zeit Noahs gab es einen Prediger der Gerechtigkeit. Dieser Prediger hieß Noah. Und er sagte, Leute, bereitet euch vor, der Herr kommt. Das Gericht kommt. Ihr könnt gerettet werden, wenn ihr wollt. Die Menschen lachten und die Menschen sagten, der braucht Hilfe. Der redet von Regen. Hat jemand von euch schon mal was von Regen gehört? Keiner, aber der redet die ganze Zeit von Regen. Der braucht wirklich Hilfe. Den hat es jetzt total verwischt. Und dann geht der in die Arche rein. Müsst ihr mal vorstellen, der geht in die Arche rein. Da draußen ist es heiß, die Tür geht zu. Wer auch immer die zugemacht hat, werden sich die Menschen gedacht haben. Und jetzt hockt er da drin. Holt den doch mal raus, der braucht wirklich Hilfe, sonst verstickt er da. Der geht drauf. Regen, wer hat denn sowas gehört? Und dann kommen die ersten Tropfen am 7. Tag. Was glaubst du, wie viele dann noch gelacht haben über Noah? Ich glaube, dass das Lachen allen vergangen ist. Da gab es keinen mehr. Heute haben wir die gleiche Situation. Jesus kommt wieder. Was ist denn das für eine Krankheit? Jesus kommt wieder. Ihr Lieben, sogar im Adventismus wird gegen die Naherwartung gepredigt. Steht auf und sprecht dagegen. Wir leben in der Naherwartung. Seit 1844 leben wir in der Endzeit. Wir sind in der Nachspielzeit. Jesus ist bereit. Die Tür der Arche wird geschlossen. Und es wird den Anschein haben, Friede. Es ist keine Gefahr. Glaubst du das wirklich? Wenn die Tür zugeht, ist es zu spät. Und die Menschen werden heute genauso wie damals zur Zeit Noah sagen, nein, ach, Jesus kommt wieder. Wo hat man sowas schon gehört? Hast du das schon mal gesehen? Ach, ist doch alles nur symbolisch in der Bibel. Er wird schnell wiederkommen. Wir stehen an der Schwelle zur Ewigkeit. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, die Beziehung, die wir zu ihm haben, zu erneuern und festzumachen, ein für alle Mal. Denn wer weiß, ob wir diese Chance noch einmal bekommen, ihr Lieben. Wer weiß, ob das Ende der Gnadenzeit nicht doch schneller kommt, als manch einer von uns denkt und wir dann unvorbereitet der Wiederkunft Jesu entgegengehen. Was für ein Tag wird das sein, wenn du unvorbereitet bist? Denkt gar nicht darüber nach. sondern lasst uns vielmehr darüber nachdenken, was für ein Tag wird es sein, wenn unser Herr kommt, um uns nach Hause zu nehmen. Der Herr segne uns. Amen.